Ein Kind spielt mit Seifenblasen. Es steht auf dem Balkon und schaut den Blasen nach, die es macht und die in den Himmel fliegen, dann von einer Brise die Straße hinuntergetragen werden. Das Kind ist so fasziniert von den Blasen, die es da macht. Es scheint fast selbst mit ihnen über die Stadt zu schweben. Als die Blasen schließlich platzen, stößt das Kind einen überraschten Ruf aus. Für einen magischen Moment war das Kind außer sich gewesen. Ganz so, als hänge der Bestand der Blase ab von der Aufmerksamkeit des Kindes, einer Aufmerksamkeit, die das Kind und seine Seifenblase einhüllt.
Mit dieser Beschreibung eines spielenden Kindes beginnt der Philosoph Peter Sloterdijk den ersten Band seiner Trilogie Sphären. Es ist eine Geschichte von Beseelung und Begeisterung. Denn das Kind hat der Seifenblase den eigenen Atem eingehaucht. Ein Stück von sich selbst also. Und Sloterdijk fragt:
Wenn das Kind den Seifenblasen seinen Atem einhaucht und ihnen mit seinen ekstatischen Nachblicken treu bleibt, wer hat dann zuvor seinen Atem in das spielende Kind gelegt? Wer hält dem jungen Leben bei seinem Exodus aus dem Kinderzimmer die Treue? In welchen Aufmerksamkeiten, welchen Beseelungsräumen bleiben die Kinder enthalten, wenn ihr Leben auf steigenden Bahnen glückt?
Diesen Fragen geht Sloterdijk im ersten Band seiner Trilogie unter dem Stichwort Blasen nach. Es ist eine Expedition zu Beseelungsräumen der unterschiedlichsten Arten. Erzählt wird vom menschlichen Drama, diese Räume immer wieder verlassen zu müssen, ohne zu wissen, ob es andere Räume gibt, in denen es sich leben lässt. Wo sind wir, wenn wir in der Welt sind? Daran entzündet sich Peter Sloterdijks Denken und Schreiben.
Der Tatbestand, dass so etwas wie Weltoffenheit existiert, ist ein Gedanke, über den man sich eigentlich als Philosoph oder auch als Lyriker oder als Liebhaber oder als überhaupt als Mensch, der von seiner Wachheit richtigen Gebrauch macht, sich nie beruhigen kann. Man kann sich an alles gewöhnen, nur nicht an diese ekstatische Ausgesetztheit, denn die kommt jeder Gewöhnung zuvor. Natürlich bauen Menschen bei allem, was sie tun, sobald sie es wiederholt tun, Routinen auf und schleifen Gewöhnungen ein. Man kann sich aber an alles gewöhnen, nur nicht an das Leben.
Auch die Bibel erzählt von Beseelung. Ganz zu Beginn, im zweiten Schöpfungsbericht der Genesis.
Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Atem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.
Beseelung durch den Atem, den Hauch. Denn nichts anderes bedeutet das griechische Wort für Seele. Psyche kennzeichnet für Sloterdijk ein Grundverhältnis des menschlichen Daseins überhaupt. Denn wenn da ganz zu Beginn des menschlichen Lebens einer einen durch seinen Atem beseelt, heißt das unweigerlich, dass da schon zwei sind. Am Anfang steht nie der Einzelne, sondern immer das Paar. Sogar noch bevor Gott aus Adams Rippe Eva, die Frau, geschaffen hat.
Gott und Adam, das primäre Paar. Das bezeichnet für Sloterdijk ein Grundmotiv des menschlichen Lebens überhaupt. Wir sind angelegt auf eine ursprüngliche Ergänzung, eine zweite Hälfte, ohne die wir nicht wirklich heil sind. Ganz so wie im platonischen Mythos von den Kugelmenschen, die den Göttern zu mächtig wurden, so dass sie in der Mitte trennten. Die Haut wurde über den Schnittflächen zu einem Knoten zusammengebunden, den wir heute Nabel nennen. Seit wir ihn haben, sind wir auf der Suche nach unserer anderen Hälfte, unserer ursprünglichen Ergänzung.
Als junger Mensch steht man manchmal da, wie dieser berühmte Prinz im Märchen, eines der beiden Königskinder, nicht, die voneinander getrennt werden und die sich wiederfinden, um zu bemerken, dass jeweils der andere am anderen Ufer eines nicht zu überquerten Flusses steht. Ja, das Wasser ist immer zu tief, wenn man zu dem anderen hinüber möchte. Das beschreibt wohl am besten die Ausgangsspannung, die in diesem Buch steckt. Die Frage, was ist das eigentlich für ein Raum, der von der Sehnsucht durchquert wird, nach dem anderen, ja, also nach diesem begehrten Pol, der sich am anderen Ufer des Flusses aufhält, ja, am anderen Ufer des Lebens.
Diesen Raum, den Paare bilden, die sich nacheinander sehnen, nennt Sloterdijk Sphäre.
Die Sphäre, wie ich sie im ersten Band des Gesamtprojektes erläutert habe, ist ein ekstatisches Insein in einer Polarität oder in einer mehrpoligen interpersonalen Struktur, die dadurch entsteht, dass zwei oder mehrere Menschen durch die Art und Weise, wie sie einander nahe sind, einen nicht physikalischen Sonderraum bilden, dem sie angehören, ja, und den man nur betreten kann durch Zugehörigkeit zu ihr.
Peter Sloterdijks These in den Sphären lautet: Es ist ein menschliches Grundverhältnis, in Sphären zu sein. Ein Verhältnis allerdings, das keineswegs sicher ist.
Sphären sind ständig von ihrer unvermeidlichen Instabilität beunruhigt. Sie teilen mit Glück und Glas die Risiken, die zu allem gehören, was leicht zersplittert. Sie wären keine Gebilde der vitalen Geometrie, wenn sie nicht implodieren könnten. Noch weniger aber wären sie es, wenn sie nicht auch imstande wären, sich unter dem Druck des Gruppenwachstums zu reicheren Strukturen auszuweiten. Wo die Implosion geschieht, da wird der gemeinsame Raum als solcher aufgehoben.
Jede Sphäre muss sich gegen die Zumutungen durch das Außen zur Wehr setzen. Dringt es ein, wächst die Sphäre oder sie wird zerstört. Das ist beim Liebespaar der Fall. Dessen erotische Sphäre hat nur so lange Bestand, wie kein Dritter hinzukommt. Als Dreieck funktioniert dieser Raum nur in den seltensten Fällen.
Der radikalste Sphärenbruch ist der Tod. Deshalb geht er auch die Überlebenden mehr an als die Toten. Übrig bleiben ein Leichnam und ein Lebender, der Sphärenreste um sich hat.
Was man Weltuntergang nennt, meint strukturell einen Sphärentod. Dessen Ernstfall ist im Kleinen die Trennung der Liebenden, die leere Wohnung, das zerrissene Foto. Seine umfassende Form tritt als Kulturtod in Erscheinung, als die ausgebrannte Stadt, die erloschene Sprache.
Nur Leben heißt in Sphären sein. Aber worin sind wir, wenn wir in Sphären sind? Was bedeutet es überhaupt, in etwas zu sein?
Das lässt sich zunächst rein physikalisch verstehen. So bin ich etwa in einem Zimmer. Das Zimmer ist in einer Wohnung. Die Wohnung ist in einem Haus, das wiederum in einer Stadt ist. Die Stadt ist in einem Land, das Land auf der Erde, die Erde im Weltraum. In der antiken Philosophie ließ sich das Ende dieser räumlichen Verschachtelungen ineinander genau bestimmen. Der sogenannte Kosmos war eine Art Totalbehälter, in dem alles enthalten war, wie in einer russischen Babuschka-Puppe. Der Kosmos selbst war in nichts mehr enthalten. Mit den Sphären setzt Sloterdijk diesem immer noch gültigen Modell eines physikalischen Containerraums eine neue Raumtheorie entgegen.
Meine Raumtheorie im Anschluss an die Heideggersche ist ja so aufgebaut, dass wir durch diese physikalischen Behältervorstellungen hindurchbrechen, um zu bemerken, dass wir in ganz anderen Arten von Sphären enthalten sind oder dass wir durch die Art, wie wir da sind, Behälterbauende oder sozusagen Sphärenbauende Wesen sind, deren Räumlichkeit eben gar nicht mehr nur durch diese einfache Babuschka-Theorie ausgesagt werden kann.
Band 1 von Sloterdijks Sphären untersucht Mikrosphären, Räume, die nur zwischen zwei oder sehr wenigen Menschen aufgespannt sind.
Sloterdijks Reise durch die Welt der Intimbeziehungen zwischen Menschen ist eine Bibliothek sphärischen Wissens. Er erzählt von der Bezauberung des Menschen durch den Menschen mit Hilfe des Magnetismus, von Gedankenübertragung, Zwillingen, Engeln und Doppelgängern.
Den Kern des ersten Bandes bildet eine Theorie der Geburtlichkeit. Denn eben dies ist für Sloterdijk die Urblase, der erste aller Sphärenräume. Unser Leben beginnt im Leib der Mutter.
Man macht sich nie hinreichend klar, wie folgenreich die Tatsache ist, dass in der Evolution der Lebewesen vor einigen zig Millionen Jahren ein Zweig von Geschöpfen entstanden ist, bei denen ein neuer Muttertypus erfunden wurde, der dadurch definiert ist, dass die weiblichen Tiere, also ihre Eier, nicht mehr in ein äußeres Milieu ablegen, ja, wie es bei den Insekten, bei den Reptilien, bei den Vögeln der Fall ist, sondern dass bei dem Evolutionszweig, der auf die Säugetiere hinführt, ja, eine ganz und gar abenteuerliche Eröffnung einer, wie Sie wollen, körperimmanenten Nischenfunktion oder Nestfunktion stattgefunden hat. Man könnte sagen, die Säugetierweibchen sind frivol ausgedrückt sozusagen Hennen, die die Eier nach innen legen.
Sloterdijks theoretische Gänge durch die fötale Ursphäre gleichen einem gynäkologischen Abenteuerroman, wie der Philosoph Rüdiger Safranski das genannt hat. Denn schon ganz am Anfang, in der Urblase, haben wir einen Mitbewohner, einen Seelenraumteiler. Zur Bildung einer Sphäre gehören eben zwei.
Dieses Organ des ersten Gegenüber und des ursprünglichen Zusammenseins ist unter physiologischen Aspekten betrachtet absolut real. Wer mit endoskopischen Verfahren in den Mutterleib eindringen wollte, würde es mit Augen sehen und mit Händen greifen. Er könnte es fotografieren und in anatomische Karten übertragen. Er könnte über das Gefäßsystem und die Zottenstruktur des merkwürdigen Gewebes dissertieren und seine Funktion im Blutaustausch zwischen Mutter und Fötus präzise beschreiben.
Lange Zeit weigert Sloterdijk sich, den Namen dieses Urbegleiters im fötalen Sphärenraum zu benennen. Aber heraus muss es einmal doch, notwendigerweise sogar. Dieser Mitbewohner im Uterus und Seelenraumteiler ist die Plazenta oder der Mutterkuchen. Tatsächlich gehören zu einer vollständigen Geburt eben Kind und Nachgeburt, weshalb man ihr früher auch besondere Achtung schenkte. In Ägypten wurde der Pharao zusammen mit seiner Plazenta bestattet.
In Deutschland wählte man für Knabenplazenten einen Birnbaum, für die der Mädchen einen Apfelbaum. Wurden über begrabenen Plazenten Fruchtbäume gepflanzt, so sollten diese zu den Kindern Zeit ihres Lebens in sympathetischer Beziehung stehen. Von dem Kind und seinem Baum glaubte man, dass sie gemeinsam gedeihen, gemeinsam erkranken und gemeinsam sterben.
Erst nach einem epochalen Ekeltraining, so Sloterdijk, wurde die Nachgeburt schließlich abgestoßen und ignoriert. Doch ob sie nun ehrfurchtsvoll unter Bäumen vergraben wird oder wie heute als Brandbeschleuniger in Müllverbrennungsanlagen verheizt, was bleibt, ist der Verlust des ursprünglichsten aller unserer Seelenraumteiler. Und mit ihm die Notwendigkeit, neue Begleiter zu finden, neue Sphären zu bilden in immer größeren Kreisen. Genau das ist Erwachsenwerden.
Das Sphärenwachstum und das Erwachsenwerden hängen miteinander zusammen. Das ist meine Grundthese. Aber dass Menschen überhaupt sowas zustößt, hängt damit zusammen, dass wir von Grund auf ekstatische Tiere sind.